Dies Lächeln Siddharthas war genau dasselbe, war genau das gleiche, stille, feine, undurchdringliche, vielleicht gütige, vielleicht spöttische, weise, tausendfältige Lächeln Gotamas, des Buddha, wie er selbst es 100-mal mit Ehrfurcht gesehen hatte. So, das wusste Govinda, lächelten die Vollendeten. Tief verneigte sich Govinda. Tränen liefen, von welchen er nichts wusste, über sein altes Gesicht. Wie ein Feuer brannte das Gefühl der innigsten Liebe, der demütigsten Verehrung in seinem Herzen. Tief verneigte er sich bis zur Erde, vor dem regungslos Sitzenden, dessen Lächeln ihn an alles erinnerte, was er in seinem Leben jemals geliebt hatte, was jemals in seinem Leben ihm wert und heilig gewesen war. Das sind die letzten Zeilen aus dem Roman Siddhartha, eine indische Dichtung von Hermann Hesse. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ja, und dieses Buch Siddhartha von Hesse hat wirklich mit einem Moment der Wahrheit in meinem ganzen Leben zu tun gehabt. Und es war an einem kalten Novemberabend in London, als ich gerade bei Freunden zu Besuch war und ich saß in einem Sessel bei denen im Wohnzimmer und habe einfach so geguckt, was steht denn hier alles im Bücherregal, und ich zog mich ein kleines, unscheinbares, graues Büchlein an, und das war Siddhartha, und ich nahm es in die Hand und fing an zu lesen. Out of nothing. Ich war gerade ein paar Monate zurück aus meiner langen Sabbatical-Reise durch Asien und war natürlich interessiert, aber hatte mich gar nicht so sehr mit den Religionen oder auch mit einzelnen tieferen Themen beschäftigt. Und dann fing ich an zu lesen und war völlig fasziniert von dieser Geschichte, von diesem Roman. Ja, und in diesem Roman geht es ja um diesen jungen Brahmanensohn mit dem Namen Siddhartha, und er ist auf der Suche nach dem Erwachen oder nach der sogenannten Erleuchtung. Wir sagen ja sprachlich immer, das heißt nicht Erleuchtung, sondern Erwachen, eben von Buddha, Budd, Erwachen, Erkennen. Deswegen heißt die Erleuchtung eigentlich das Erwachen. Und Siddhartha in dem Roman geht auf die Suche, er sucht sich selbst, er sucht das Erwachen. Und die Geschichte spielt natürlich auch in Indien, auch in der Zeit vom Buddha. Aber es ist nicht die Biografie vom Buddha. Es ist ein fiktiver Roman mit einem philosophischen Fokus. Ja, und der Siddhartha wächst eigentlich auf in einer sehr wohlhabenden Brahmanenfamilie. Und doch er ist irgendwie unzufrieden, hat eine innere Unzufriedenheit und verlässt dann auch sein Zuhause zusammen mit seinem allerbesten Freund Govinda. Und sie beide wollen als Asket leben und ein Leben des Verzichts führen. Aber Siddhartha merkt nach einer Zeit, dass er auch da keine rechte Erfüllung findet. Und Siddhartha trifft auch den Buddha in der Geschichte und erkennt auch dessen Weisheit, aber er entscheidet sich, seinen ganz eigenen Weg zu gehen und nach der Erkenntnis zu suchen. Er verlässt dann auch sein asketisches Leben und er taucht dann auch in die weltlichen Sinnesfreuden ein, hat mit Liebe, Geld zu tun, mit Luxus und Genuss und merkt dann, dass auch dies ihm nicht die Erfüllung bringt. Und letztendlich geht es dann für ihn darum, er merkt, als er dann am Fluss angekommen ist und ein ganz einfaches Leben als Fährmann lebt, dass er eigentlich dort zu seiner gesuchten Erkenntnis kommt. Nämlich durch das Zuhören dem Wasser und des Flusses. Und dieser Fluss, der spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Roman. Aber lest vielleicht selbst. Ja, Siddhartha erkennt letztendlich in der Stille dieses Flusses, aber auch in der Bewegung dieses Flusses, erkennt er die Einheit mit allem Sein. Ja, also er, diese Metapher des Wassers und der Wellen und des Flusses, die begleitet uns ja in vielen philosophischen Konzepten. Und am Ende trifft er auch seinen Freund Govinda nochmal wieder. Und den Text, den ich gerade gelesen habe, ja, der hat mich sehr berührt, das Ende hat mich sehr berührt, wie Govinda ihn dann auch, ja, ganz am Ende des Lebens von Siddhartha, seinen Freund, dann auch als erwachten Menschen erkennt. Ja, Hermann Hesse hat immer wieder gesagt, es ist keine Buddha-Biografie, es ist ein eigener Roman, eine eigene Geschichte und es ist auch kein Lehrbuch des Buddhismus, sondern er hat einfach versucht, ein paar Dinge zu kombinieren und einen eigenen Weg nach der Ganzheit zu suchen. Und das sollte sicherlich auch für den westlichen Leser verständlich sein und ihm ging es darum, Hesse, dass die Erkenntnis nicht durch eine Lehre, eine Theorie, sondern durch die eigene Erfahrung erlangt werden kann. Und es gibt nicht den einen richtigen Weg für alle, sondern jeder Mensch muss seinen eigenen Pfad und seinen eigenen Weg zur Weisheit und zum Erwachen finden. Und im Vergleich zur Buddha-Biografie, den wollte ich eigentlich hier auch in dieser Folge machen, denn ich finde die Buddha-Biografie auch sehr wichtig zu kennen, denn auch der Buddha war in einer reichen Familie aufgewachsen, allerdings nicht als Brahmane, sondern als ein Angehöriger der Kshatriya-Kaste, also das ist sozusagen nach den Brahmanen die zweite Stufe, das sind die Könige und die Krieger, die Kshatriya, wie auch Arjuna aus der Bhagavad Gita, die ihr auch in anderen Folgen von mir gehört habt. Genau, der Buddha war ein Kshatriya. Und auch Buddha, damals als Siddhartha Gautama, so war sein weltlicher Name, deswegen auch die Parallele zu Hermann Hesses Roman. Der historische Buddha, wie man ihn nennt, also was ist seine Biografie? Er wuchs in einer reichen, wohlhabenden Familie auf und wurde aber auch von der Vergänglichkeit des Lebens und von den Leiden des Lebens sehr erschüttert. Er verließ dann sein Zuhause und praktizierte auch, wie in dem Roman von Hesse, praktizierte der Buddha Askese, allerdings sehr extreme Askese. Er fastete sich fast zu Tode und hat dann auch die Grenzen erkannt und fand unter einem Bodhibaum, dem berühmten Bodhibaum, sein Erwachen. Und danach lehrte er seine Erkenntnisse, gründete seinen Sangha, seine Mönchsgemeinschaft, stellte auch das Kastensystem in Frage, er nahm auch Frauen auf in die Mönchsgemeinschaft oder in die Gemeinschaft. Also auch der Buddha ging seinen ganz individuellen Pfad. Die Biografie des sogenannten historischen Buddhas, also wer war er als Mensch, bevor er zum Buddha wurde, die haben wir auch im Studium untersucht und haben verschiedene Formate und Erzählungen da gelesen, auch dazu kleine Hausarbeit geschrieben. Und es gibt sogar einen Comic darüber. Also der historische Buddha wurde als Siddhartha Gautama geboren. Also darüber gibt es, über die Lebzeiten des Buddha gibt es so viel Streit unter den Indologen oder Geschichtswissenschaftlern. Es gab schon mal eine ganze Konferenz darüber, um diese Datierung festzustellen. Aber sagen wir mal im 5. Jahrhundert vor Christus. Und er wurde geboren in einer Dynastie, die heißt Shakya, wurde geboren in, ja, im heutigen Nepal, in der Nähe oder bei der Stadt Lumbini. Und sein Vater, Shuddhodana hieß der, war eben der Clan oder der Anführer, Clananführer eines Stammes. Und ja, es war schon so ein bisschen königliches Umfeld. Ja, er ist ja geboren in der Kshatriya-Kaste. Und nach einer Legende soll ein Asket eben vorhergesagt haben, dass dieser junge Prinz Siddhartha, dass er entweder ein großer Weltherrscher oder ein vollendeter spiritueller Lehrer eines Tages werden könnte. Und ja, auch mit diesen Voraussagungen oder Zeichen geht es eigentlich weiter, wenn man sich mit der Buddha-Biografie beschäftigt, denn er lebte ja eigentlich im Palast mit seiner Familie in Luxus und Vergnügen. Er heiratete auch sehr früh. Man sagt, er heiratete schon mit 16 Jahren und er hatte auch einen Sohn namens Rahula. Und dennoch war er unzufrieden. Er war in einer Unruhe, weil er bei seinen sogenannten Ausfahrten aus dem Palast, sozusagen Begegnungen mit dem Real Life, mit verschiedenen Szenerien konfrontiert war, die ihn sehr irritiert haben. Ja, die ihn auch sehr nachdenklich gemacht haben. Er sah vier Zeichen, die sogenannten vier Zeichen bei den vier Ausfahrten. Erstens, er sah einen alten Mann und war sozusagen konfrontiert mit den Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Zweite Ausfahrt, der zweites Zeichen, er sah einen kranken Mann. Natürlich das Zeichen von Krankheit und Leiden, Dukkha. Drittens, er sah einen toten Menschen. Das Zeichen des Todes, der unausweichlich ist. Und bei der vierten Ausfahrt, im vierten Zeichen, sah er einen wandernden Asketen. Und das war für ihn ein Symbol für einen möglichen Weg aus diesem Leiden, nämlich zur Befreiung. Und diese Begegnungen haben ihn so sehr aufgewühlt und erschüttert zum Teil auch oder verstört, sodass er wirklich einen festen Entschluss gefasst hatte und über Nacht buchstäblich dieses privilegierte Leben aufgegeben hat und eine Flucht, sozusagen einen Auszug über Nacht vorgenommen hat. Also er wollte suchen nach der Wahrheit und er verließ dieses alte Leben, sogar seine Frau und seinen gerade geborenen Sohn. So stark war sein Verlangen, nach der Wahrheit zu suchen. Genau, er verließ dann also mit 29 Jahren sein Zuhause. Es wird auch immer als großer Auszug beschrieben. Und wanderte von da an als Shramana, als ein Asket, ja, der sich anstrengt. Shraman, Shram ist das Wort für Anstrengung. Ashram, im Ashram strengt man sich an und lebt asketisch, daher kommt das Wort. Und die Shramanas, das war so eine Bewegung, gerade zu der Zeit des Buddha, gab es viele Asketen, Suchende, die sich in die Waldeinsamkeit zurückzogen und dieses weltliche Leben aufgegeben haben und sich eben nach einem spirituellen Leben und einem Erkennen und einer Wahrheit sozusagen unterwegs waren, diese Wahrheit zu finden. Auch der Buddha traf unter den Shramanas verschiedene Weise und andere Asketen und probierte sozusagen allerlei Praktiken aus, bis hin zu sehr extremen Praktiken mit sehr strengen Entsagungen, langem Fasten, körperliche Entbehrungen, bis er zur völligen Entkräftung kam und schon fast eigentlich dem Tode sehr nahe war. Und dann erkannte er darin schließlich, okay, diese Praktiken führen bei mir nicht zur Befreiung, sondern schwächen eigentlich meinen Körper. Und dann begann er, zum Glück, wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Seine Asketen im Wald, seine Gefährten sahen das als Verrat an und verließen ihn. Und so suchte er sozusagen weiter nach seinem Weg, nach seinem mittleren Weg eigentlich. Ganz berühmt ist sozusagen sein Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit, als er sich unter den Pappelfeigenbaum, den sogenannten Bodhi-Baum, setzte, mit dem festen Entschluss, nicht mehr aufzustehen, bis er die Wahrheit gefunden hatte. Siddhartha Gautama, zu dem Zeitpunkt noch, ging in eine tiefe Meditation und wurde mit allen inneren und äußeren Hindernissen konfrontiert. Man wollte ihn ablenken. Von innen und von außen kamen allerlei Hindernisse und schließlich erlangte er aber in einer Nacht ganz tiefes Wissen über die Ursachen des Leidens, seine Erkenntnisse und auf die Gesetze des Karmas und der Wiedergeburt. Und er fand den Weg zum Nirvana, zur endgültigen Befreiung und wurde dann eben zum Buddha, zum Erwachten, von der Wurzel Budd. Und danach kamen seine Lehrjahre, die Verkündung des Dharma. Dharma heißt ja im Kontext vom Buddhismus meistens, dass das die Lehre des Buddha ist. Und er hielt seine ersten Predigten und hatte seine ersten 5 Anhänger, nämlich genau die, die ihn vorher auch verlassen hatten, nachdem er das Fasten aufgegeben hatte. Diese Gefährten konnte er dann wieder versammeln. Und ja, ein ganz zentraler, ganz zentrale Lehre von ihm sind seine sogenannten 4 edlen Wahrheiten. Ihr merkt schon, die Zahl 4 kommt hier öfters vor. Er hatte die 4 Ausfahrten, die 4 Zeichen, die er gesehen hatte. Ja, und die 4 edlen Wahrheiten, das ist wirklich das absolute Fundament der buddhistischen Lehre. Die Chatvari Arya Satyani, die 4 Chatvari Arya, die edlen Satyani, da steckt das Wort Satya drin, die Wahrheiten. Und sie beschreiben diese 4 edlen Wahrheiten, die sogenannten, sie beschreiben die Natur des Leidens sowie auch den Weg zur Überwindung des Leidens. Es ist wie ein 4-Schritte-System. Schritt Nummer 1, Dukkha, also das Leiden Dukkha. Die Wahrheit vom Leiden ist folgende, sagt die erste edle Wahrheit. Es gibt einfach Leid im Leben. Und in der Welt, alles, was wir haben oder im Dasein finden, ist bedingt und mit Leiden behaftet. Nichts ist beständig, alles ist unbeständig, immer im Vergehen oder im Werden und Vergehen, sei es physisches Leiden oder mentales Leiden. Auch Unzufriedenheit kann dadurch ständig entstehen. Krankheit, Probleme, Tod, das gehört einfach alles zum Leben dazu und wird über kurz oder lang jeden von uns konfrontieren. Also erstmal die Akzeptanz vom Leiden, Dukkha. Das ist der erste Schritt oder beziehungsweise die erste edle Wahrheit. Die zweite edle Wahrheit nennt sich Samudaya und bedeutet, das Leiden hat eine Ursache. Es gibt eine Ursache für jedes Leid. Und die buddhistische Lehre formuliert es so, dass die Hauptursache für das Leiden unser Verlangen ist. Vielleicht auch unsere Gier nach etwas. Ich denke, damit ist auch gemeint, unsere Anhaftung am Leben. Und Gier, Verlangen und Anhaftung entsteht eigentlich durch Unwissenheit, Avidya. Letztendlich kann unser Anhaften an etwas, das sich konstant verändert und vergänglich ist, eigentlich logischerweise nur zwangsläufig zu einer Enttäuschung und zum Leiden führen. Wenn ich das erkannt habe, dann weiß ich im Prinzip, da steckt der Fehler im System. Ja, und es muss einen Weg geben, wie ich da etwas verändern kann am System, um nicht in dieses Leiden zu kommen. Jetzt schauen wir mal. Das war die zweite edle Wahrheit. Die Wahrheit quasi, die wirkliche Wahrheit über die Ursache des Leidens, nämlich in der Unwissenheit und im Anhaften. Die dritte edle Wahrheit, Nirodha. Das Leiden kann beendet werden. Nirodha, das kennen wir auch aus dem Yoga Sutra. Chittavritti Nirodha. Die Beendigung oder das Stillen der, ja, wie sagt man auf Englisch, Fluctuation, der unserer ständigen Gehirnaktivitäten, unseres Denkens und unserer Gefühle. Hier ist Nirodha einfach das Beenden, also gleicher Wortstamm. Die dritte edle Wahrheit spricht davon, ja, dass das Leiden beendet werden kann. Also es gibt Hoffnung nach dem Schritt 1 und 2, nachdem man erstmal an die Ursache erkannt hat und die Tatsachen akzeptiert hat. Es gibt Leiden und es gibt eine Ursache. Und so sind wir jetzt in der Möglichkeit, das Leiden zu beenden. Es gibt eine Möglichkeit, indem man nämlich die Ursachen beseitigt. Und der buddhistische Weg, die Ursachen des Leidens zu beseitigen, ist der Zustand des Nirvana. Dieses Wort kennen wir aus dem Buddhismus. Nirvana ist hier die völlige Freiheit eben von diesen Ursachen. Völlige Freiheit von Gier, von Hassgefühlen, von der Unwissenheit und von der Anhaftung. Das ist der Weg. Und der Schritt 4 an der vierten edlen Wahrheit, der nennt sich, ja, es gibt einen Weg zur Befreiung. Eben, wie komme ich jetzt zum Nirvana? Das ist die komplette Anleitung sozusagen. Es gibt den achtfachen Pfad, Ashtanga, auch hier 8 Schritte. Der achtfache Pfad und der führt tatsächlich zur Weisheit, zu einem ethischen Verhalten. Er lenkt uns ja in ein gutes Verhalten und in eine Einsicht durch Meditation. Und das ist erstmal in aller Kürze die Verkündung dieser 4 edlen Wahrheiten. Wir können noch tiefer einsteigen in den achtfachen Pfad. Das werde ich in einer anderen Folge tun oder in einem Zusatzteil. Geht jetzt einfach darum, auch in dieser Biografie zu bleiben vom Buddha. Und wir waren ja dabei, dass er eben seinen Dharma, seine Lehre verkündet hat, indem er eben dieses Fundament der buddhistischen Lehre dargelegt hat, in seiner Predigt, wie man sie so nennt. Und dass diese erste Predigt mit diesen Erkenntnissen und dieser Hoffnung und auch diesen Weg, dieser Anleitung, die markierte praktisch den Beginn auch des buddhistischen Sangha, dieser Mönchsgemeinschaft. Also in dieser kleinen Gemeinschaft entstand dieser Moment der Predigt, des Fundaments, und daraus entwickelte sich natürlich ein ganz großer Sangha, eine große Gemeinschaft. Und in den weiteren Lebensjahren wanderte der Buddha noch weiter durch Indien, durch Nordindien, wo er eben lebte, und brachte seine Lehre noch vielen verschiedenen Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten dar. Von den Königen über die Kaufleute bis hin zu den Bettlern. Und er stellte auch das Kastenwesen in Frage. Er tat radikale Dinge, so etwas wie er nahm auch Frauen in seinen Orden auf. Und er betonte auch, dass die individuelle Praxis wichtig ist als Weg zur Befreiung. Also wirklich das, was jeder Einzelne tun kann. Aber auch eben innerhalb des Kreises, innerhalb des Sangha, in dieser Gemeinschaft dann wieder als Ort, wo man zusammenkommt. Der Buddha starb mit etwa 80 Jahren, sagte man, denn er erkrankte dann, ja vermutlich, nachdem er ja ein verdorbenes Essen gegessen hatte, verdorbenes Fleisch, sagt man in der Legende. Und im heutigen Uttar Pradesh, im Bundesstaat in Kushinagara, ja, ging es ihm dann schlecht und er legte sich unter einen Baum und er hat wirklich seinen Sangha, der dort mit ihm versammelt war, nochmal zusammen versammelt und auch so seine letzten Anweisungen und Wünsche gegeben. Und laut der Legende trat er dann mit circa 80 Jahren ins Parinirvana ein, das sozusagen das endgültige Nirvana. Und ganz interessant, seine sterblichen Überreste und seine Reliquien, sein Körper, Sharira, wurden in ganz Indien verteilt in den sogenannten Stupas. Ein Stupa, das ist ein Wort, ja, für ein Bauwerk, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, das ist immer wie so eine Halbkugel, oft auch weiß gestrichen. Da gibt es ja auch in Nepal, in Indien, in ganz vielen Orten ganz verschiedene Stupas, weil überall dort eben Reliquien vom Buddha verteilt wurden. Und das ist wie so ein aufgeschütteter Grabhügel. Und ja, den nutzen Buddhisten heute noch, um eben Zeremonien und Verehrungen durchzuführen und zu besuchen. Und er wird dort dann auch von den Buddhisten ja im Ritual, im Uhrzeigersinn umkreist. Ein ganz berühmter Stupa, den wir auch im Studium in der indischen Kunstgeschichte angeschaut haben, ganz faszinierend. Der große Stupa von Sanchi, das müsstet ihr euch mal googeln und anschauen. Das ist wirklich so wunderschön gemacht. Das hat, dieser Stupa hat eine ganz tolle Umzäunung. Also gibt es wie so einen Zaun, der allerdings aus Stein gemacht ist, mit so vier Toren. Und innerhalb dieser Tore und Zäune ist nochmal die Lebensgeschichte vom Buddha in Stein gearbeitet. Das ist wirklich wunderschön. Ja, das war jetzt einmal die Biografie zusammengefasst und ich hatte am Anfang erwähnt, dass ich beim Lesen von Siddhartha, dem Buch von Hermann Hesse, das ja nicht exakt die Buddha-Biografie sein soll, sondern eine freie indische Erzählung, aber natürlich mit der Inspiration auch vom historischen Buddha Siddhartha Gautama, ja, beeinflusst ist davon. Ich wollte noch erzählen, warum ich gesagt habe, das war der Moment of Truth oder so ein besonderer Moment, als ich dieses Buch gefunden hatte bei meinen Freunden in London. Denn an diesem Abend, nicht nur habe ich das Buch durchgelesen in einem Rutsch, das ist ja auch nicht besonders dick und lang. Ich erinnere mich noch, wie heute, dass ich da in diesem Sessel saß bei denen und dann wirklich so inspiriert war, dass ich gedacht habe, es muss mehr Informationen darüber geben. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich spüre, dass da noch was ganz anderes Spannendes zu entdecken ist. Und ich hatte mich dann, genau an diesem Abend, habe ich angefangen zu googeln und zu schauen und hatte an diesem Abend entdeckt, dass es in München an der Ludwig-Maximilian-Universität in München ein Studium gab, das hieß buddhistische und südasiatische Studien mit dem Fokus Indologie oder Tibetologie. Und ich war wirklich Feuer und Flamme und habe mich noch am selben Abend dort in Verbindung gesetzt mit der Studienberatung. Und dann nahm eins zum anderen seinen Lauf. Und ja, ein Jahr später konnte ich dann zum Wintersemester beginnen und habe mich dann dort eingeschrieben. Und das war die Inspiration, die Siddhanta mir gebracht hat, und das werde ich nie vergessen. Dieses Buch hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und auch in meinem, ja, in meinem Bücherregal. Ich danke euch fürs Zuhören für heute. Wenn ihr inspiriert seid durch die Geschichten vom Buddha, aber auch von anderen Teilen der Yoga-Geschichte, der Yoga-Philosophie oder anderen philosophischen Richtungen, dann schaut euch doch meinen neuen Kurs an, von den Veden bis Vinyasa. Da machen wir eine Reise von den Veden, den ältesten indischen Texten, die wir haben, bis hin zum heutigen modernen Yoga. Und dazwischen liegen einige spannende Werke, philosophische Richtungen und Entwicklungen vom Yoga, die wir so in dieser Kompaktheit selten vorfinden. Also wir gehen wirklich durch all diese Entwicklungen, sodass man dann am Ende auch sagen kann, ja, ich habe mal das in meinem Kopf geordnet und habe aus diesen vielen Mosaik-Puzzleteilen mir ein ganzes Bild gemacht. Wenn ihr Lust habt, schaut auf meine Webseite yoga-sanskrit-bunnabol.de und findet dort den Kurs oder auch meine Sanskrit-Kurse. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Punarmilamaha, bis ganz bald.